ARD.
Hi, hier sind Barbory wie Bananenbrot und
Rackers wie Rotlichtdusche, Rückwärtsreiten, Red Flag und Recycling.
So sieht's nämlich aus. Wir gehen hier einmal quer durchs Alphabet und besprechen Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ab und zu haben wir sogar Fakten dazu, aber auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen.
Und jetzt geht's los. Freitag, ab 1 macht jeder seins, sagt man. Und seins ist in diesem Fall dieser wunderschöne Podcast, zu dem wir hier jeden Freitag zusammenkommen. Judith Rakers und ich, Ariana Barbory. Hallo Judith.
Hallo Ariana. Am Freitag machen wir immer unsers.
Ja, das reimt sich zwar nicht dann auf 1, aber ist nicht schlimm. Und es gibt auch keine Zahl, die sich auf unsers reimt. Wir sitzen vor allem endlich mal wieder uns gegenüber. Saßen wir in letzter Zeit öfter, kommt nicht immer vor.
Stimmt, manchmal treffen wir uns ja sozusagen remote. Mhm. Da sitze ich in Hamburg auf der kleinen Farm und du bist in Berlin oder teilweise warst du auch in Spanien. Stimmt. Und wir haben uns unterhalten und ich genieße es total, mit dir so ganz analog, ja, face to face, mhm, hier in diesem Raum zu sitzen.
Wir können uns anfassen.
Wir
so
können
hier
uns, ja, das macht Spaß.
Wir sagen jetzt nicht, wo wir uns gerade anfassen, aber wir fassen uns an.
Und es ist einfach, ja, wenn man eine Freundin hat, ne, und wir sind ja Freundinnen, mhm, geworden, dann muss man sich auch zwischendurch sehen. Jeder weiß, dass digitale Medien zwar hilfreich sind, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, aber sie können das wirkliche, echte Treffen
nicht ersetzen. Ja, finde ich auch. Deswegen freue ich mich sehr. Wir atmen hier die gleiche Luft ein. Wir sitzen im gleichen Scheinwerferlicht. Vielleicht schwitzen wir hier beide gleich noch zusammen auf den Tisch. Und wir orgeln ja jeden Freitag das Alphabet durch. Mhm. Es geht in jeder Folge um einen Buchstaben. Wir sind mittlerweile bei
mehr
O
oder weniger
angekommen. Ja, mehr oder mal weniger, meistens weniger. Begriffe mit O, darum soll es heute gehen. Aber vorher haben wir ein bisschen uns zusammengesetzt und Nachrichten gelesen, die wir von euch bekommen. Es sind viele, 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 viele. Also wenn man in seinem Leben mal feststellt, schade, ich habe irgendwie so wenig Freunde, so wenig Freundinnen, mein Bekanntenkreis ist so klein, irgendwie niemand denkt an mich, dann rate ich euch, macht einen Podcast. Da kriegt man nämlich so viel Zuschriften zugeschickt. Das ist richtig schön.
Ja, ich finde das auch toll. Und vor allen Dingen, die Redaktion hat uns ja so ein bisschen was zusammengestellt. Meine erste Frage war, als ich es so überflogen habe, habt ihr uns jetzt nur das positive Feedback geschickt? Also ja, weil ich dachte, weil das, ich habe so das überflogen, stimmt, und gedacht, oh, das ist alles so sweet und das ist so nett und freundlich und offen und so, als ob wir, weißt du, wir beide sind ja schon Freundinnen geworden, als ob unsere Community auch alle unsere Freunde schon und Freundinnen geworden sind. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, in der heutigen Welt, wo so viel gehatet wird, dass dann nicht auch so ganz böse Nachrichten dabei sind.
Ich glaube irgendwie auch, dass es das gibt, oder?
Aber die, also die haben sie uns jetzt jedenfalls nicht aufgeschrieben und sie machen sie uns auch nicht zugänglich.
Also uns beiden schreiben ja auch nur Leute, die uns wohlgesonnen sind. Da kommt jetzt nichts rein, wo jemand sagt irgendwie, das ist der größte Schrott, den ich je gehört habe. Ich höre auf und höre Mario Barth. Aber ja, ich hätte auch gedacht, dass vielleicht an den Sender oder hier die ARD Audiothek, wo wir exklusiv zu hören, mhm, sind, dass da vielleicht so ein paar Leute schreiben, sofort absetzen, dafür zahle ich keinen Rundfunkbeitrag.
Ja, ich will denen nicht zuhören, ist ja schrecklich.
Ja, vielleicht halten die Nachrichten zurück, um uns zu schützen. Wir sind ja auch ein bisschen die Kinder von unserer Redaktion.
Ja, und von der Audiothek.
Von der Audiothek, genau. Ja? Die passen auf uns auf und dann sagen die vielleicht, nee, die Nachricht vom Dieter, die ist jetzt irgendwie nicht so nett, die gebe ich den beiden mal nicht weiter. Ich mache jetzt nur die netten Nachrichten von Andreas und Susanne.
Also ganz am Anfang ist mir aufgefallen, ich habe da noch immer so ein bisschen geguckt, was schreiben denn die Menschinnen und Menschen, die Menschen auf deiner Seite, Instagram und auf meiner, da war so am Anfang so ein bisschen so, ah ja, die beiden sind ja sehr unterschiedlich.
Ach
ja?
Echt? Das habe,
ja,
ich gar nicht gesehen.
Doch, das kam hin und das war das einzig Negative, was ich gelesen habe. Mhm. Das dann so ja, aber keine Ahnung, Judith ist ja gar nicht so lustig wie du. Oder sie haben bei mir geschrieben, ja, aber die Ariana ist ja im Vergleich zu dir manchmal, keine
unseriös.
Ahnung.
Unseriös.
Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen derbe.
Echt? Das habe ich
so
beides nicht gesehen.
Ja, aber das war auch wirklich, weil das ganz, ganz selten, mhm, vorgekommen ist und weil man wirklich gucken musste und weil das Positive überwogen hat. Und ich bin auch sofort dazwischen gegrätscht bei mir auf der Seite und habe dann, also wenn irgendwas Negatives kam, nach dem Motto, du bist anders, oder du bist, habe ich sofort, das ist meine Freundin, Ariana, und ich finde das ganz toll, dass sie so ist, wie sie ist und dass sie auch anders ist, weil ganz ehrlich, wenn man total gleich ist und wir haben schon sehr viele Gemeinsamkeiten festgestellt,
finde ich auch,
in diesem Podcast, ja, obwohl wir unterschiedlich alt sind, einen ganz anderen Hintergrund haben, aber wenn alles gleich ist, dann fehlt auch das Salz in der Suppe, weil worüber soll man sich dann austauschen, wenn man ständig einer Meinung ist?
Das stimmt.
Und alles aus dem gleichen Blickwinkel betrachtet.
Und ich finde auch, wie du gerade gesagt hast, gesagt hast, wir sehen schon sehr viele Dinge sehr gleich oder sind uns in sehr vielen Dingen ähnlich. Aber ich finde es vor allem schön, wenn man eine Freundschaft hat oder sich über was unterhält und eine Person auch gar nichts über ein Thema weiß, worüber die andere aber ganz viel zu erzählen hat und man dann so zuhören kann und vielleicht sogar nachfragen kann, sagen, und wie war das dann und was hast du dann gemacht und was macht man in der Situation? Deswegen
zum Beispiel, als wir über Dickpics gesprochen haben und du ja noch nie einen bekommen hast und nur ich aus meinem reichen Erfahrungsschatz sprechen konnte.
Ja, genau, das meine ich zum Beispiel. Genau das war ein Thema, worauf ich abziehen wollte. Was hast du da so für Nachrichten bekommen? Erzähl
ganz,
mal.
Ganz schön. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe das jetzt auch nicht wahnsinnig vorbereitet, aber ich kann sagen, dass wir tatsächlich viele Nachrichten, und das hat mich erstmal überrascht, muss ich sagen, auch von Männern bekommen.
Ja,
also von männlichen Hörern.
Stimmt.
Weil ich ja dachte,
das stimmt.
Weil unser Podcast ja auch 1+1 Freundschaft auf Zeit entstanden ist und wir ja uns gefragt haben, werden wir Freundinnen? Mhm. Ja, und das Ganze ja auch so ein bisschen Girls Talk ist. Ja, wir tauschen uns hier aus, irgendwie wie zwei Mädels das halt machen, die sich dann treffen zum Kaffee oder wie auch immer oder telefonieren abends auf dem Sofa über alle möglichen Themen, die uns gerade beschäftigen oder die um uns herum die Menschen beschäftigen. Und irgendwie habe ich immer gedacht, dass wir das, also dass vor allen Dingen mit uns am Tisch, also imaginär auf der anderen Seite, Frauen sitzen. Und Frauen so in meinem Alter, in deinem Alter. Aber ich habe festgestellt hier bei den Zuschriften, dass echt viele Männer auch dabei sind.
Das stimmt.
Also ich glaube, die Frauen sind in der Überzahl, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es gibt auch wirklich viele Männer, nicht nur 10%, sondern vielleicht, ich weiß nicht, 60, 40 oder so. Wir müssen uns mal die Zahlen geben lassen. Das wird ja alles ausgewertet mittlerweile. Und interessanterweise, vom Alter her sind junge Menschen mit dabei, also unter 18, aber auch über 100 nicht, aber hier zum Beispiel, pass auf, Andrea hat geschrieben, sie schreibt, hallo, ich habe erst jetzt, Klammer auf, 58 Jahre, Klammer zu, Podcast für mich entdeckt. Und dann, weißt du, dieses Smiley, der Affe, der sich so ein bisschen schämt, so. Es ist so erfrischend, Ihnen beiden zuzuhören, einfach nur mega, damit immer auf Freitag warten muss, höre ich mir jetzt noch 1+1 an, indem Sie sich kennengelernt haben. Weiter so. Gruß, Andrea. Also auch ein Nachname steht hier, den lese ich jetzt nicht vor, ne, Datenschutz. Aber das finde ich toll, dass durch uns beide sogar Menschen das Genre, das Medium Podcast
Stimmt.
für sich entdecken. Das finde ich schön.
Toll, wir bringen die nochmal richtig auf neue Fährten ihres Lebens.
Ja, vielleicht. Also kann ja auch. Hast du auch was Schönes? Wir können mal abwechselnd machen.
Ich muss nur noch eine Sache sagen. Hm? Nicht, dass ich möchte jetzt nicht streiten.
Aber.
Nein. Nee, aber siehst du, da sind wir. Ich muss nämlich eine Sache sagen, die sich ein bisschen anders, weil du gesagt hast, wir unterhalten uns ja hier wie Freundinnen, ist auch ein bisschen Girls Talk. Das sehe ich nämlich tatsächlich anders, weil da bin ich, glaube ich, so in den letzten 8 bis 10 Jahren in der Medienbranche so ein bisschen nicht empfindlich geworden, aber ich habe da ja sehr, man könnte sagen, wissenschaftlich dran gearbeitet. Warum ist das eigentlich so, dass Frauen fast immer nur von Frauen gehört werden und Männer aber eine sehr ausgewogene Hörerschaft oder Zuschauerschaft haben? Und ich habe mich da wirklich wahnsinnig viel mit beschäftigt, auch richtig wissenschaftlich. Und es ist nicht so, dass wenn Frauen sich unterhalten, dass die über Themen reden, die Männer ausschließen und dass Männer ein breiteres Themenfeld bedienen. Männer hören einfach Frauen nicht so offen zu. Also im Podcast, in dem zwei Männer sprechen, und davon gibt es ja sehr, sehr viele, die sprechen über alles, was alle Menschen betrifft, und manchmal schließt es vielleicht sogar Frauen aus, trotzdem ist die Hörerschaft sehr ausgeglichen. Und es sind nicht nur Frauen-Podcasts, sondern auch Sendungen von Frauen, Bücher von Frauen, Kunst von Frauen wird hauptsächlich von Frauen konsumiert. Und da sieht man, finde ich, wie tief das in den Köpfen verankert ist, dass da herrscht immer noch ein Ungleichgewicht. Männer haben ganz, ganz viel und oft Berührungsängste. Und ich meine mit Berührungsangst gar nicht Angst vor Frauen, sondern eigentlich genau so, dass sie sagen, ach ja, da quatschen zwei Frauen, die reden dann über Frauenthemen, wo ich dann auch immer so gerne nachfrage und sage, was sind denn Frauenthemen? Weil wenn wir zum Beispiel darüber reden, was wir im Urlaub machen, das machen ja die Männer in ihrem Podcast auch, da hören aber dann ausgewogen Frauen und Männer zu, das heißt, das ist kein Frauenthema. Dann reden wir vielleicht darüber, wie wir zusammen weggegangen sind. Ja gut, das machen die Männer auch, das ist ja auch kein Frauenthema. Ich würde nicht mal sagen, dass sowas wie Einkaufen oder Shoppen Frauenthema ist.
Und darüber haben wir auch noch nie gesprochen.
Wollte ich nämlich gerade sagen, darüber haben wir nämlich noch nie gesprochen, das heißt, wenn man mal nur die Themen notieren würde, dann reden wir, bin ich mir relativ sicher, genauso über die gleichen Themen wie Männer auch. Und trotzdem haben bei Frauen, wenn Sendungen von Frauen moderiert oder präsentiert werden, Männer ganz oft so, da fehlt dieser Einschaltimpuls. Das ist so, ach ja, zwei Frauen, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich mich da so mit identifizieren kann, während Frauen damit andersrum nicht so ein Problem oder so eine Hürde haben. Aber jetzt komme ich nämlich wieder zu dir und da geht es mir genauso, dass ich da sehr überrascht war und dachte, ah, interessant, dass die ganzen Andreas und Lukas und Dieters und Vinzenz sich dann doch irgendwie trauen, bei uns reinzuhören oder weiß nicht, was da die Hemmschwelle ist. Finde ich auch schön.
Ich finde das total schön. Und ich habe hier sogar jetzt ein Beispiel, weil darf ich das noch? Eigentlich wollte ich ja jetzt mal von dir ein Beispiel hören.
Nee,
aber
gerne.
Ich habe hier in meinen Unterlagen,
das
passt nämlich jetzt so gut, weil hier ist jetzt ein Hörer, ein männlicher Hörer, der sich also wirklich inhaltlich äußert zu einem Thema, das ihn offensichtlich total interessiert, über das wir gesprochen haben, nämlich nicht Shopping oder Einkaufen oder was auch immer, sondern wir haben uns in einer Folge unterhalten, weißt du noch, über Kaffeekultur. Und da ging es um Cold Brew Coffee. Und er hat geschrieben, dass, also er schreibt, liebe Ariana, liebe Judith, ich komme mir leicht obsessiv vor, aber ich komme nicht umhin, euch diese Nachricht über Cold Brew zu senden. Und dann erstens, also die Cold Brew Kaffee ist nämlich absolut wunderbar aus verschiedenen Gründen. Ich werde mich hier auf drei beschränken. Und dann kommen drei Gründe, warum Cold Brew, weil ich habe ja so ein bisschen gelästert, ne, dass ich finde, dass diese Kaffeekultur irgendwie so ein Maße angenommen hat, die mich schon überfordern, weil ich kann auch vor meinem ersten Kaffee noch keine Entscheidung treffen. Soll mich aber in diesen ganzen Kaffeebars für Größen, die Menge von Espresso, welche Milch, ob mit Zucker. Ich muss so viele Entscheidungen treffen, bevor ich meinen ersten Kaffee, ich kann das einfach nicht. Ja? Und deswegen habe ich ja so ein bisschen nicht gelästert, aber ich habe gesagt, mir geht es zu weit. Und hier kommt jetzt also tatsächlich eine Auseinandersetzung, eine inhaltliche, die sich mit der Cold Brew Methode intensiv beschäftigt und auch nochmal Impulse mit reinbringt. Und hier steht tatsächlich drin, also am Ende, ne, erzählt das alles auf, ich erziele mit dunklen Röstungen das leckerste Ergebnis und wenn es wirklich so säurearm wie möglich sein soll, Kaffeebohnen aus Indonesien, Sumatra zum Beispiel oder Brasilien wählen. Also er geht total ein, weißt du, und bringt sich ein in unsere Diskussion, aber auf einer inhaltlichen, sehr detaillierten Ebene und das finde ich total schön.
Ja, das ist schön. Ich finde es toll, dass er da eine Leidenschaft hat.
Ja, finde ich auch.
Wirst du jetzt mal eine Bohne aus Sumatra ausprobieren?
Nein.
Zu lange überlegt.
Ich habe zu Hause auch bekommen, ich sehe jetzt gar nicht mehr, wer war das denn, weil ich wollte so gerne mal den Namen vorlesen, aber irgendwie, ich glaube, den hast du bei deinen Unterlagen.
Ich habe ich den Namen.
Der Satz fängt noch an mit je und dann muss er irgendwo weitergehen. Vielleicht bei dir. Bei mir geht er nämlich nicht weiter. Ach doch, hier. Ach so, entschuldige.
Was das kommt jetzt? Es geht gar nicht um Kaffee.
Doch, aber die Nachricht kommt von Eva.
Wie?
Es war gar kein Mann.
Ach so. Hast du das anmoderiert mit, ja, und so viele Männer schreiben
uns. Ja, ich hab doch gesagt, Mensch, und sie hören uns zu und sie bringen sich ein. Also Eva.
Sie hören uns zu und sie bringen sich ein, Eva.
Nee, es tut
ja
mir leid. Ich hab, der Name war auf eine andere Seite gerutscht.
Diese Folge wird nicht ausgestrahlt.
Diese Folge wird ausgeschnitten. Aber hier ist noch was Schönes. Pass auf.
Von einem, jetzt aber von einem Mann oder?
Nee, von Katrin. Nee.
Ach ja.
Warte
okay.
mal, aber hier fehlt der Anfang. Stopp. Ich muss mich hier kurz orientieren.
Orientier dich mal.
Katrin, ja. Da geht es um Höhenangst. Über Höhenangst haben wir auch gesprochen. Und Höhenangst, da haben wir sehr viele Zuschriften zu bekommen, weil sich da viele mit identifizieren
das glaub
konnten.
Glaube ich.
Oder auch nicht mit identifizieren
glaube ich
konnten.
Auch.
Pass auf. Und Katrin schreibt, liebe Ariana, liebe Judith, ich bin euch so dankbar, fünf O's sogar, dass ihr einen eigenen Podcast macht. Anders als eure anderen Fans habe ich lustigerweise erst diesen Sommer eure Folgen bei 1+1 gehört und hatte damit kaum Pause dazwischen. Schon zu Beginn der Ergänzungsfolge von 1+1, in der ihr zum Schluss den Podcast angekündigt habt, also diesen hier, ne, wir orgeln uns durchs Alphabet, habe ich so fünf O's gehofft, dass ihr ein gemeinsames Projekt habt. Es macht einfach Spaß, euch zuzuhören. Bei der heutigen Folge musste ich so lachen. Ich habe auch furchtbare Höhenangst, aber ganz anders als Judith. Zum Beispiel war ich freiwillig auf einem Baumwipfelpfad und fand es toll. Ich habe dir erzählt, ne,
ja,
dass
ja,
ich
da
auf Rügen gestorben bin vor Angst.
Aber wer musste dich dann nochmal an der Hand runterführen?
Die Pressereferentin und unser Aufnahmeleiter, während Franziska Knuppe mit dem Kamerateam nach oben gegangen ist und weitergedreht hat. Und ich runter, heulend und am Zittern. Und dreijährige Kinder kamen mir entgegen mit der Frage, was hat die Tante? Die hat Höhenangst. Aber gut. Aber ich lese mal weiter. Aber keine Macht der Welt würde mich dazu kriegen, einen Fallschirmsprung zu machen. Mm. Darüber habe ich ja auch gesprochen im Podcast. Dafür verstehe ich deine Bedenken bei der Glastreppe oder Treppen aus diesen Rasterdingern, durch die man durchgucken kann. Und saß schon mal eine Viertelstunde gefangen auf dem Heuboden, weil ich zwar ohne große Probleme die Leiter hoch konnte, aber mich danach nicht wieder runtergetraut habe. Es ist schön, von jemand anderem mit Höhenangst zu hören. Mm. Weißt du, also unsere Zuhörer erkennen, Zuhörerinnen erkennen sich halt auch wieder in unseren Themen. Und das finde ich so schön. Und jetzt, pass auf, jetzt geht es noch um dich in der gleichen Mail. Oh. Ja? Und dann kam Ariana. Da dachte ich, schön, jetzt sprechen sie über eine Angst, die ich nicht habe. Denkste. Spritzen. Ich kann es einfach gar nicht sehen, wenn Spritzen in die Haut eindringen. Weißt du, wie du?
Ja,
als Jugendlich sollte ich meinem Pflegepony, einer Haflingerstute, die du ja bald stickst, ne, auf deinem Stickkissen,
ja,
einmal eine Spritze geben wegen Arthrose. Das musste einfach vorne in den Brustmuskel gespritzt werden. Mit einer sehr kleinen Nadel, die sonst eher für Hunde genutzt wird. Ich hatte dabei schon häufig assistiert. Der Ablauf war so: ihr schnell ein Leckerli geben, damit sie den Kopf senkt und der Muskel entspannt ist. Dann spritzen. Ich glaube, ich habe eine halbe Tüte Leckerlis verfüttert, bevor ich mich überwinden konnte und ihr endlich ihre Spritze gegeben habe. Ich freue mich schon auf eure Folge, auf die nächste Woche. Liebe Grüße, Katrin.
Ach, süß.
Ist das nicht schön?
Ja.
Ich fühle mich, Katrin, so nah durch das Pferdethema. Weißt du, wir haben viele Gemeinsamkeiten,
stimmt,
wir beide,
Pferdespritzen.
Mit Katrin.
Das stimmt. Und jetzt denke ich gerade, in der Kinderwunschbehandlung musste ich mich ja so viel spritzen. Hätte ich da mal ihren Trick gekannt, dann hätte irgendwann mir ein Leckerli gegeben, dass ich den Kopf nach unten mache und mein Muskel entspannt.
Der Brustmuskel hätte sich entspannt oder welcher Muskel auch immer.
Wo
spritzt man das denn hin?
In den Bauch.
In den Bauch.
Mhm.
Ja, da muss den Kopf sehr weit runternehmen.
Dann hätte mir jemand eine Schüssel mit Leckerlis auf den Boden stellen können, hätte den Kopf runtergesenkt, dann wäre mein Bauchmuskel entspannt, da hätte man da schmerzarm reinspritzen können.
Ich muss bei dieser Geschichte mit der Spritze und dem Pferd an was denken, was ich auf Instagram gesehen habe. Es ist sicherlich schon anderthalb Jahre her, aber es gibt ja, die Spritze ist ja das eine. Du musst einem Pferd ja eine Wurmkur geben.
Mhm. Ne? Aber die kommt ins Maul, ne?
Ja, ins Maul, genau. Mit so einer ganz großen, wie so eine Plastik. Also sieht aus wie eine Spritze, aber es ist eher
hat
wie so
keine
eine Art,
Nadel.
Hat keine Nadel.
Ja.
Ne? Es ist so eine Tube, wo du dann hinten so was reinschiebst, wie bei einer Spritze, damit halt diese cremige Flüssigkeit bei dem Pferd in den Mund geht. Und du musst das so bei dem Pferd so nimmst es so in den Mund, so an den Zähnen vorbei, musst möglichst weit hinten schon in den Hals kommen, weil sonst spucken die das aus.
Ja.
Weil das schmeckt halt nicht. Und jeder Pferdebesitzer weiß oder jeder, der einem Pferd schon mal eine Wurmkur geben musste, dass es echt nicht einfach ist, weil das Pferd den Kopf hochreißt und das nicht will, weil es halt eklig schmeckt. Aber es muss sein. Und ich habe mal das Video gesehen, das war irgendwie nur 10 Sekunden lang, aber ich musste so lachen. Da wollte jemand seinem Pferd, also eine Frau, die Wurmkur geben. Und dann stand so ein Typ daneben, weißt du, so Typ alter Stallbursche, ich zeig dir jetzt mal, Schätzchen, wie es geht. Ja? Und geht da so, nimmt sie so weg nach dem Motto, ich mach das mal, nimmt den Kopf vom Pferd, weißt du, so richtig so mit Kraft, ne, drückt den runter zu sich. Und in dem Moment, wo er den Kopf so nimmt, parkt er nur die Wurmkur in seinem Mund. Weißt du, man nimmt doch manchmal was in den Mund, so, um eine Hand frei zu haben, weil er halt mit dem Kopf des Pferdes kämpfte. Und in dem Moment macht das Pferd den Kopf so nach links und kommt dabei voll an diese Kanüle, die hinten rausguckt, und drückt ihm die komplette Wurmkur, und das sind echt mehrere hundert Milliliter, in den Hals. Und er hat sofort so einen Schluckreflex und hat sie dann eingenommen.
Was?
Die Wurmkur.
Wirklich?
Und jedes Mal schwöre ich dir, wenn es irgendwie um Spritzen geht und um Pferde, muss ich an diese Szene denken. Ich bin wirklich Insta so dankbar für so Szenen, die ich da gesehen habe, die mein Leben bereichern, weil ich immer lachen muss, weil ich an die denke. Ich liebe das.
Wir haben doch mal bei der Folge I über Instant Karma gesprochen. Das ist so ein Fall für Instant Karma, finde ich.
Richtig.
Weil der das so gewaltvoll gemacht hat, hat das gleich zurückbekommen. Da fällt mir übrigens ein, ich liebe so random Wissen, ne? Wenn Leute irgendwie so ein Wissen erzählen, wo man denkt, nein, das gibt's doch nicht, das wusste ich ja noch gar nicht. Und falls irgendjemand zuhört und denkt so, hä, aber wenn Pferde finden, dass es eklig schmeckt, also wieso reicht es denen, das hinten reinzuspritzen? Die können es doch sonst einfach wieder rausbrechen. Dieser Spruch, ich habe schon Pferdekotzen sehen, der kommt daher, das heißt ja, Pferdekotzen sehen, dass man was Unglaubliches gesehen hat. Und das ist, weil, das wissen, glaube ich, viele Leute nicht, Pferde können nicht kotzen. Pferde können sich nicht übergeben. Mhm. Also zu sagen, man hat ein Pferd kotzen sehen, heißt quasi, man hat ein 8., 7., 10. Weltwunder gesehen. Ja, und ich glaube, also ich finde sowas immer ganz faszinierend, sowas zu erfahren. Also falls irgendjemand zuhört und denkt, morgen bin ich auf einer super langweiligen Party eingeladen, ich weiß noch gar nicht, wie ich es schaffen soll, da über die Runden zu kommen, nehmt dieses Wissen mit. Und falls ihr irgendwem gegenübersteht, wo ihr denkt, ich sterbe gleich vor Langeweile bei dieser Unterhaltung, sagt ihr, sag mal, wusstest du eigentlich, dass Pferde gar nicht kotzen können? Und ja, dann wird euer Gegenüber sagen, nein, das gibt's doch nicht, woher weißt du das denn? Könnt ihr noch ein bisschen Werbung für den Podcast machen?
Ja, aber wenn das Gegenüber dann unseren Podcast gehört hat, könnte er antworten mit, aber Hühner können niesen.
Stimmt.
Das haben wir auch schon gelernt.
Stimmt.
Hier im Podcast.
Das habe ich von dir auch gelernt, ja, in diesem Podcast.
Genau, Wissen, das keiner braucht, außer
aber
wir beide.
Aber es trotzdem hat.
Ja, was wir trotzdem, ja, verbreiten
es
möchten.
Es ist wunderschön. So, heute ganz viel Wissen über O-Judith. Wir müssen hier ein bisschen an die Agenda, an die O-Genda denken.
Ja.
Ich fand das ehrlich gesagt, muss ich sagen, ganz, das hat mir ein prickelndes Gefühl, ein Überraschungsmoment gegeben, dass wir letztes Mal einfach die Begriffe gezogen haben. Wild gemixt und dann gezogen. Es hat mir gut gefallen.
Echt?
Dir
ja,
nicht?
Okay. Wollen wir sie einmal vorstellen?
Ja, ja. Mhm. Du fängst an.
Ich habe den Begriff offene Beziehung.
Mhm.
Ich habe den Begriff Outfit-Check.
Mhm.
Und Onlyfans.
Schlüpfrig. Mhm. Was die Redaktion dir damit wohl wieder mitteilen möchte. Ich habe Overthinking.
Mhm.
Optimismus. Und oversharing, sehr viel over.
Oh, ja.
Oh.
Interessant, ich glaube, die haben das vertauscht, sonst kriegst du mal die Schlüpfrigen.
Ja, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich glaube, dass die uns damit Zeichen senden wollen. Die wollen dir sagen, Judith, öffne dich mehr.
Genau.
Zeig mal eine andere Seite, die man noch nicht von dir kennt.
Richtig, wir haben nämlich noch nicht genug über Dickpics gesprochen und über formende Unterwische, die nach Dates versendet wird.
So, wie wollen wir es machen? Wollen wir ziehen? Wollen wir uns was ausmachen? Hast
ja,
du einen Wunsch?
Ja, lass uns ziehen.
Ja, okay, dann mische ich nochmal, ja, ohne die Kartenmischmaschine.
Warte, ich muss diese zweite Seite zur Seite legen, mhm, sonst tausche ich das wieder.
So, also
wir lesen übrigens, das gesamte Feedback, auch wenn wir jetzt nur ein paar Sachen vorgelesen haben.
Ne? Wir lesen alles. Wir lesen es teilweise noch, bevor ihr es abgeschickt habt.
Und ich finde es auch schön, wenn ihr weiter was schickt.
Das finde ich auch. Freue mich auch immer sehr. So,
so
wird schön wild gemixt hier.
Willst du nicht mal ziehen?
Soll
letztes
ich
Mal habe ich gezogen.
Okay.
Ja.
Ich habe Onlyfans, dein Begriff.
Stimmt.
Onlyfans.
Warst
Möchten wir echt darüber sprechen?
Ja, ich weiß nicht, wie viel ich dazu beitragen kann, weil ich war noch nie auf, ich kenne die Plattform, also für alle, die es noch nicht kennen, glaube ich zwar nicht, dass es irgendjemanden gibt da draußen, der noch nicht davon gehört hat, aber es handelt sich um ein Portal, das Inhalte erlaubt, die bei Instagram und Co. verboten sind.
Ein
also
Portal
unzensierte
zu einer anderen Welt.
Erotik,
mhm,
und Pornografie.
Mhm.
Genau, und das Konzept ist, so wie ich das verstanden habe, ich war noch nie auf dieser
Klar,
Plattform.
Klar, du warst da noch nie. Gut, dass du das nochmal betonst.
Ich hoffe du, dass du es mir erzählen kannst. Ich glaube, ich weiß nicht, muss man sich da von vornherein anmelden, um überhaupt Zugang, also gegen Geld, zu dieser Plattform zu bekommen? Oder bist du auf der Plattform und entscheidest dich dann zum Beispiel den Kanal von, wer ist da jetzt zum Beispiel, die Wendler-Ehefrau Laura Müller abonnieren oder Cora Schumacher und dann, die ist aber, glaube ich, nicht mehr
Cora
da.
Cora Schumacher ist
war,
bei OnlyFans.
Ja, die war zwischendurch mal da, aber ich glaube, die ist da jetzt nicht mehr. Also es gibt so ein paar Deutsche auch, die da sind.
Ne?
Das heißt aber nicht, dass die da Pornografie verbreiten. Ne? Ja, ich glaube, es geht da eher so um erotische Fotos. Also und dafür musst du dann bezahlen als User oder Userin. Das ist das Konzept. Also bei Instagram kannst du ja alle Inhalte kostenfrei dir angucken und die Influencer oder Menschen, die dort posten, verdienen ihr Geld, wenn sie Geld verdienen mit der Plattform, dann über Werbung oder über Kooperation. Und hier ist es so, dass du halt dann so ein Abo abschließt und erst dann bekommst du Zugang zu diesen erotischen Fotos. Man könnte jetzt sagen, das ist, also positiv ausgedrückt, ist das eine Plattform, auf der die Content Creator ganz selbstständig sind von großen Produktionsfirmen, ne, oder auch von anderen Gatekeepern und ihr eigenes Ding machen können und mit ihrem Content auch Geld verdienen können. Also so ist es positiv ausgedrückt.
Und negativ ausgedrückt?
Nee, negativ ausgedrückt, weiß ich nicht. Ist es natürlich irgendwie, ja, also negativ ausgedrückt könnte man sagen, dass da Frauen und Männer ihren Körper verkaufen und man vielleicht auch nicht so sicher sein kann, wie freiwillig das alles ist und ob das so das Richtige ist, wenn man sich so als Sexobjekt verkauft.
Aber es ist doch eigentlich nur das, oder? Weil ich finde, also ich finde, du hast in der Schule, würde ich sagen, du hast dir viel Mühe gegeben bei der positiven Formulierung, aber weil du meintest, da ist man unabhängig von großen Produktionsfirmen und so, das ist man ja einigermaßen auf Social Media auch, aber bei OnlyFans, da steht doch ganz groß, also drüber, zwar jetzt nicht mit sichtbarer Tinte, mehr mit so Zaubertinte, die man nicht sieht. Da muss man Zitronensaft drüber machen und die dann in die Sonne legen. Aber da geht es ja eigentlich nur um so, ich sag mal, anzügliche Bilder, oder?
Ja, aber ich meine mit Unabhängigkeit, also wieder positiv ausgedrückt, wenn du dich jetzt als Frau oder als Mann entscheidest, erotische Fotos, es müssen ja jetzt keine pornografischen sein,
ja,
ne, zu veröffentlichen, dann verdienst du mit deinen Abonnenten direkt Geld. Wenn du jetzt als Influencer auf Instagram unterwegs bist oder Facebook,
werd ich gesperrt.
Ja, da wirst du für solche Inhalte gesperrt, wenn man Brustwarzen sieht oder so, glaube ich. Aber du musst dann ja, um Geld zu verdienen, einen Werbevertrag haben oder einen Kooperationsvertrag. Weißt du, was ich meine? Und insofern hat das schon mit mehr Unabhängigkeit zu tun. Also ich finde, man kann schon, wenn man sich Mühe gibt und das positiv ausdrücken möchte, kann man das als ein Portal sehen, was dir mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Macht über dein eigenes Leben, dein Einkommen und deinen Content gibt. Weil du entscheidest und du bist der Nutznießer, der direkte Nutznießer oder die Nutznießerin von deinen Inhalten. Da es aber vor allen Dingen um Erotik geht, hast du natürlich auch, ja, oder musst du dir die Kritik gefallen lassen, dass du natürlich da deinen Körper verkaufst, deine Sexualität verkaufst und damit dich als Frau auch sexualisierst, zum Objekt machst und diese ganze Kritik, die man damit verknüpfen kann.
Ja, weil es ist ja kein, das Gegenteil, oder das, es ist ja nicht so, dass es eine Seite ist wie Instagram oder so, wie so ein Social Network, wo man sagt, da findet alles drauf statt. Es ist ja wirklich darauf reduziert, dass da Bilder im halbnackten bis nackten oder anzüglichen Zustand hochgeladen werden.
Ja, weiß ich nicht. Also ich war ja noch nicht auf dieser Plattform, aber also ich habe jetzt hier in den Unterlagen, die ich bekommen habe, auch gelesen, dass es nicht nur darum geht, einen nackten Körper zu sehen.
Das sind auch Katzenbilder dann, oder?
Nackte Katzen, nein, keine Ahnung. Nein, es ist, also hier steht, die SubscriberInnen wollen bestimmten CreatorInnen näher kommen, hinter die Kulissen blicken, mit ihnen in den Austausch gehen. Das heißt, du könntest jetzt auch theoretisch, du als Ariana, einen OnlyFans-Account eröffnen, wo du einfach sagst, okay, auf Instagram mache ich halt irgendwie Content, der ist für jeden und spezieller, also Blick hinter die Kulissen, nichts mit Nacktheit, aber bei der Produktion, zum Beispiel der Podcast mit Judith oder keine Ahnung, wenn ich irgendwie mit meinem Hund zur Hundeausbildung gehe, das möchte ich jetzt nur einer bestimmten Gruppe von Fans zugänglich machen, die dafür dann bezahlen müssen.
Komischerweise habe ich das aber noch nie gehört, dass irgendjemand sagt, ja, ich bin ja bei OnlyFans, weil ich mir angucken will, wie Dieter Bohlen seinen Hund ausbildet. Da sagen doch alle, dass sie irgendwie, die wollen dann den Popo von Michelle Hunziker sehen.
Ja, ich glaube, die ist nicht bei OnlyFans. Ja. Aber du hast recht, weil ich war da noch nicht, muss ich immer sagen, aber ich glaube schon, dass der Großteil mit Erotik zu tun hat.
Glaube ich auch.
Und deswegen würdest du jetzt vielleicht als Creator nicht unbedingt dahin gehen, wenn du keine Erotik anbietest, weil du halt in so einem Umfeld bist, in dem du dann vielleicht nicht sein willst. Auch wenn du vielleicht nur zeigen willst, wie du mit deinem Hund die Hundeausbildung machst. Oder ich könnte ja theoretisch dort auch einen Account machen und zeigen, wie man Gemüse anbaut. Weißt du, und das einfach irgendwie, wenn die Leute
so
schließen ein Abo an und dann lernen die das ganze Jahr, wie man Gemüse anbaut und ich kann damit dann irgendwie, keine Ahnung, die Heu- und Strohkasse für meine Pferde aufbessern oder weiß ich nicht.
Ey, wollen wir das aber machen? Wollen wir das nicht das Gerücht in den Umlauf bringen, aber die Info Judith Rakers bei OnlyFans?
Nein, möchte ich nicht.
Doch,
nein.
Und wir sammeln dir eine riesen Community an und dann zeigst du, wie man Heu erntet. Und alle denken, egal was du schreibst, wenn du sagst, ich habe riesige Äpfel im Vorgarten oder ich zeige euch heute mal, wie man Heu erntet oder ich muss da mal wieder richtig mit dem Rechen durchgehen, denken alle so, oh ja, das gucke ich mir heute Abend mal an. Und dann zeigst du aber wirklich, wie man Heu erntet. Oder deine riesen Äpfel im
Vorgarten. Und ich habe dabei keine Hotpants an.
Nee,
sondern die, wie wir gelernt haben, die formende Unterwäsche und darüber ein Blaumann mit Gummistiefeln.
Genau so. Ja. Ey, das finde ich toll. Du krempelst das Game von unten um.
Ja, möglicherweise könnte man diese ganze Plattform unterwandern. Und genau so nutzen. Nämlich dann Einfach nur für exklusiven Inhalt, der gar nichts mit Erotik zu tun hat.
Sex und Landwirtschaft, dafür wird OnlyFans ab demnächst dann bekannt.
Ja, diese Kombination, die funktioniert ja. Ne? Es gibt ja so auch so Kalender und so, wo dann irgendwie nicht nur Frauen, sondern auch, ich sag mal, Bauern und Bäuerinnen irgendwie leicht bekleidet, da irgendwie sich am Traktor reiben. Also gibt's ja. Gibt es ja solche Kalender und möglicherweise würde der Inhalte auch gut, aber ich stehe für diese Inhalte nicht zur Verfügung.
Nein.
Aber ich entnehme dem, was du sagst, dass du auch noch nie bei OnlyFans warst.
Nee, aber ich muss schon sagen, ich habe da ein Interesse für. Also
jetzt
nicht
erst oder auch schon vorher?
Also nicht ein ernsthaftes Interesse, sondern mehr so ein, es gibt doch diese, wie heißen die nochmal, diese Peakholes oder so, dass so in Zäunen so ein Loch ist, wo man durchgucken kann. Mhm. Ich bin, du weißt es von mir. Ich habe gestern erst wieder, wir waren gestern Abend noch was essen, du und ich, und ich habe versucht, eine Info aus dir rauszuquetschen, weil ich bin so ein neugieriger Mensch. Und ich habe dir dann auch gesagt, das steht bei mir gar nicht in Verbindung mit, dass ich da mit der Info was machen will, dass ich das weitererzählen will oder tratschen will oder dass ich dieses Wissen für mich nutze. Ich bin einfach so neugierig, ich will die Sachen wissen und dann sitze ich da und freue mich einfach und denke, ist ja lustig. Und dann ist auch wieder gut. Aber ich bin so neugierig. Und deswegen, bei OnlyFans finde ich schon auch irgendwie interessant. Ich kann ja gar nicht sagen, was genau. Und ich glaube, ich würde nur Dinge sehen wollen von Leuten, deren Namen man jetzt kennt oder die man kennt. Ich würde jetzt nicht von irgendeiner Luise aus Garmisch-Partenkirchen, möchte ich jetzt nicht irgendwie das Dekolleté sehen. Das finde ich jetzt nicht so spannend. Aber wenn da jetzt ja, keine Ahnung. Wenn,
also,
das jetzt,
wenn ich da jetzt Heu ernten würde, würdest du es dir angucken?
Ja. Also kommt drauf an, ob du Heu erntest oder ob du Heu erntest.
Pass auf, im Jahr 2023, ne, ist mal eine Info von Statista, waren etwa 305 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer auf diesem Portal und haben einen Umsatz von 6,6 Milliarden US-Dollar generiert.
Das ist, warte, fast viermal Deutschland.
Es ist unfassbar. Nee,
Millionen oder Milliarden? Was hast du gerade gesagt?
Millionen.
Millionen, ja. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Ja gut, es ist halt auch ein weltweites Phänomen, ne? Ist ja nicht nur auf Deutschland
beschränkt.
Richtig, beschränkt.
Genau. Ja, also es gibt auch viele US-amerikanische Promis und ist ja nicht nur für Promis, ist ja auch für Menschen, die nicht jetzt in der Öffentlichkeit stehen, aber die eben Inhalte posten.
Fürs Volk.
Für die sie Geld haben wollen.
Ja.
Es ist ja eigentlich nur, du verkaufst Fotos und Videos, ich weiß gar nicht, ob da auch Videos sind, aber du verkaufst das, um Geld zu verdienen. Das ist ein Geschäftsmodell, das ist ein Job. Ja. Aber ich sehe schon,
wir sind da nicht so die Expertinnen für.
Ich sehe uns aber schon bei unserem nächsten Treffen, dass
wir einen
so
Account haben.
Ja, und dass wir dann schon so überlegen, so, wenn wir jetzt nur mal gucken, weißt du, nur mal so gucken bei OnlyFans, dass wir schon überlegen, so, oh, ist das jetzt mit der IP-Adresse? Würde man dann denken, Ariana und Judith sind jetzt bei OnlyFans, nur weil wir da mal geguckt haben.
Also sowas stört mich nicht.
Gucken würde ich nämlich schon gerne. Nee, aber ich will nicht,
dass. Kannst du von meinem Handy aus machen.
Wirklich?
Ja, das stört mich gar nicht.
Ja, okay.
Finde ich nicht schlimm. Du könntest es aber auch so machen, du könntest hier in diesem Podcast sagen, ich will nur mal gucken und weißt du, das nämlich, wenn man Angst davor hat, dass was geleakt wird, muss man nur eine Sache machen, man muss es früher veröffentlichen, selber. Da habe ich neulich...
Also nach dem Motto, ich gebe jetzt hier im Podcast bekannt, dass ich jetzt aus wissenschaftlichen Gründen und aus einem rein journalistischen Erkenntnisinteresse jetzt mal gucke bei OnlyFans und dass, wenn jemand meinen Namen da sieht oder meine IP-Adresse, dass es nichts damit zu tun hat, dass ich in Zukunft erotische Inhalte auf dieser
genau,
Plattform posten
möchte. Genau, weil
da
nimmst du nämlich allen den Wind aus den Segeln. Habe ich vor ein paar Wochen gelesen, das fand ich ist jetzt nicht so locker flockig, aber ich glaube, es war ein ganz großer US-amerikanischer Schauspieler, ich bin gerade unsicher. Auf jeden Fall hat er seine Krebserkrankung veröffentlicht und hat das bei Social Media gepostet und hat gesagt, dass er das gegen seinen Willen macht und dass er aber indirekt dazu gezwungen wird, weil er hat vielen aus seiner Familie und aus seinem Freundeskreis das nicht erzählt, aber es ist die Info an ihn herangetragen worden, dass ein so ein Yellow Press Magazin, so ein Klatschmagazin, mit dieser Info am nächsten Tag rausgehen möchte und das veröffentlichen will. Und das hat ihn natürlich massiv unter Druck gesetzt, weil er natürlich nicht wollte, dass seine Liebsten das aus den Medien erfahren. Und das hat ihn gezwungen, also um die Kontrolle und die Macht wieder darüber zu erlangen, hat er das halt vorher selber veröffentlicht. Und das tat mir unfassbar leid, weil mit sowas unter Druck gesetzt zu werden, das ist natürlich ganz schlimm. Aber er hat, das einzig Richtige würde ich nicht sagen, aber er hat es schlau, finde ich, für sich gemacht. Weil statt dann das über sich einprasseln zu lassen, dass das dann in den Nachrichten oder in diesem Magazin steht, hat er gesagt, okay, das war zwar nicht mein Wunsch, aber ich werde es jetzt veröffentlichen, dann vor denen, um denen diese Genugtuung nicht zu geben oder um denen nicht diesen Moment zu geben, dass die das machen. Und das kann man ja aber in Anführungsstrichen im Positiven auch machen. Oder wenn du den OnlyFans-Account machen willst, dann sagst du das einfach vorher öffentlich.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich möchte syntaktisch nicht verbunden werden.
Was
in einem Satz,
das?
Ja, ich möchte nicht, dass Judith Rakers Onlyfans in einem Satz zusammen, also in irgendeiner das Form, weil...
Hast
das
du leider jetzt schon zu viel über Onlyfans
geredet. Ja, weil wir ja über diesen Begriff hier reden sollen in der Podcast-Folge, das ist natürlich auch insofern ein bisschen
fies
von der Redaktion.
Gelaufen.
Du hast auch noch gezogen, weil du weißt ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, über diese Plattform, wo dann irgendwie so eine Überschrift ist.
Ja.
Und dann auf Seite 38 erfährst du dann erst, dass wir uns halt im Podcast drüber unterhalten.
Das werden die
haben.
Definitiv für sich nutzen.
Weißt du, und vorher diese 48 Werbeanzeigen.
Ja.
Ja? Insofern sollten wir gucken, also auch wenn wir jetzt hier ein Potpourri an Zetteln und Begriffen liegen haben, möchte ich dich bitten, jetzt einen Begriff zu ziehen.
Besseren.
Der nicht so verfänglich ist.
Okay, ich versuch's. Und wenn, dann lege ich ihn gleich wieder
weg.
Weil
wir haben uns ja wirklich, und jeder ist Zeuge, der hierzu gehört hat, wir haben uns wirklich versucht, wissenschaftlich und rein journalistisch diesem Thema zu nähern.
Ich habe nochmal einen Begriff gezogen, ist wieder einer von dir, Outfit-Check.
Ja, das ist doch schön.
Soll ich den mal so rübergeben?
Mhm.
Du erzählst uns jetzt mal was zum Outfit-Check.
Ja, Outfit-Check kennt wahrscheinlich jeder, der auf Social Media unterwegs ist. Hashtag Outfit-Check oder auch Fit-Check. Das ist einfach dieses Phänomen, dass Frauen und Männer, ich glaube es sind vor allen Dingen Frauen, weiß ich aber nicht genau, würde ich jetzt mal so sagen, sich vor den Spiegel stellen oder vor die Kamera und einfach nur erzählen, was sie anhaben. Also diese Hose von sowieso kombiniere ich mit diesen Schuhen und dazu nehme ich jetzt noch diese Jacke. Also manchmal ist es vertont im On, manchmal aus dem Off, manchmal ist auch nur Musik unterlegt und Frauen zeigen dann Männer, was sie anhaben. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Forderung immanent oder die Aufforderung immanent, dass man das doch dann kommentieren soll. Ob man das auch schön findet, die Zusammenstellung. So wie heute. Weißt du, als ich kam zum Podcast, haben wir uns getroffen draußen vor dem Produktionsstudio auf der Straße und du hast sogar, ach Judith, hallo, und hast dann sofort gesagt, Mensch, dein Outfit, das passt dir alles farblich total gut zusammen. Das war letztlich noch ein analoger Outfit-Check, aber du hast gescannt von den Schuhen bis zur Jacke, was ich anhatte, hast festgestellt, du hast da irgendwie eine Meinung zu und wir haben uns drüber unterhalten.
Und ich habe gesagt, Guido Maria Kretschmer wäre ausgeflippt vor Freude darüber und Begeisterung über dein Outfit, weil alles so toll abgestimmt war, sogar bis zum Lippenstift.
Mhm.
Ich glaube tatsächlich, dass auf Social Media das viele auch machen, weil die Followerschaft, also die Followerinnen und Follower, das sehe ich bei anderen oft, nachfragen, oh, woher hast du denn die Stiefel, woher hast du denn die Hose, woher hast du denn die Jacke? Deswegen schreiben das, glaube ich, viele dazu. Hätte ich überhaupt nicht die Geduld für. Aber auch nicht die Outfits für. Aber also da immer hinten zu schreiben, ja, die Schuhe sind von, die Jacke ist von, das ist mir viel zu anstrengend. Und das Witzige ist aber, ich glaube, ich habe meine Followerschaft so gut erzogen, ich muss wirklich jedes Mal drüber lachen. Wenn ich Nachrichten bekomme und die fragen mich, wo ist deine Jacke her, dein Lippenstift, deine Haare, dann schreiben die und ich freue mich da immer drüber, weil ich denke, wie cool ist das, dass man so viele Leute hat, die einen kennen. Ariana, ich weiß, du hast die Frage und wahrscheinlich beantwortest du sie mir auch nicht, aber wo ist deine Jacke her? Weil die wissen, dass ich sowas so, also nicht bescheuert finde im Sinne von, dass ich das blöd finde, wenn andere das machen, aber ich bin da nicht der Typ Mensch für irgendwie dieses mit, dass ich dann raussuche, von welchem Label ist das und vielleicht sogar noch einen Link raussuche und wo können die sich das nachbestellen. Ich würde das auch nie von anderen Leuten nachbestellen. Ich sehe ganz oft bei anderen, wow, sieht das toll aus. Richtig schöner Mantel oder toller Hut oder was auch immer. Ich habe gar nicht die Geduld, das nachzukaufen und dann zu gucken, wo gibt's das und würde mir das auch stehen. Ich denke dann immer, ganz toll, hätte ich auch gerne, aber dann endet's.
Ich habe schon mal habe ich einer Frau auch geschrieben und habe gefragt, woher hast du diese Hose? Das habe ich schon mal gemacht.
Und?
Weil ich die so toll fand. Aber sie hat leider nicht geantwortet.
Oh.
Und
war es Kim Kardashian?
Nein, es war nicht Kim Kardashian.
War es eine deutsche?
Ja.
Sag mal.
Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die heißt. Annette Weber heißt die. Die war früher Chefredakteurin der InStyle. Und hat jetzt so einen Fashion-Instagram-Account.
Und jetzt ist sie offensichtlich zu groß, um Judith Rakers zu antworten.
Ich glaube, sie hat es nicht gesehen, weil das war ein etwas älterer Post und so. Also vielleicht hat sie auch irgendwann dann geantwortet, was ich dann wieder nicht gesehen habe, keine Ahnung. Aber also ich glaube, es ist ja, also ich habe hier ein paar Fakten, ne? Also über 1,1 Millionen Beiträge auf TikTok und, wieso denn beides mal TikTok? über 1,1 Millionen Beiträge auf TikTok, 5,3 Millionen Beiträge auf TikTok. Also hier ist irgendwas falsch in den Unterlagen, ist aber nicht schlimm. Also auf jeden Fall sind es mehrere Millionen, die den Hashtag Fitcheck oder Outfitcheck tragen. Das heißt, es ist schon ein Phänomen, über das wir hier sprechen. Ne? Es ist schon weit verbreitet auf Social Media, dass Frauen und Männer das machen und zeigen, was sie anhaben. Und ich finde, es ist eine Serviceleistung.
Finde ich auch.
Weil ich ganz oft, es gibt ja so Menschen, die haben einfach ein totales Talent und so ein Händchen für Klamotten, die zusammenzustellen. Und bei manchen siehst du, das hat was mit viel Geld zu tun. Die haben einfach da so mega Marken, die sie kombinieren oder irgendwie haben dann eine Marke und dann halt das komplette Outfit, was für die Frühjahrskollektion auch im Katalog war, so. Aber ich finde, es gibt auch so Leute, die schaffen es einfach, Frauen und Männer, die Sachen so zu kombinieren, dann hat das nichts mit Geld zu tun. Und dann sind es auch ganz oft ganz alte Sachen,
ja,
die aber
auch
einfach so virtuos kombiniert sind, dass es so richtig toll aussieht.
Ich finde das auch faszinierend.
Und das gucke ich mir so gerne an.
Ich auch.
Weil ich kann das nicht so gut. Ich stehe ganz oft vor meinem Kleiderschrank und der ist dann voll. Der ist wirklich voll. Ich sage ja immer, ich habe mittlerweile alles auch in allen Größen. Ja, der ist voll. Ich tue ja auch nichts weg, wie du weißt. Und dann habe ich das Gefühl trotzdem, ich habe nichts anzuziehen. Was natürlich Quatsch ist, weil mir dann manchmal die Inspiration fehlt, wie kombiniere ich das jetzt? Und wenn ich dann so ein paar Kombinationen gefunden habe, die gut aussehen, dann sind die auch in der Hot Rotation. Weißt du, dann ziehe ich diese 10 Outfits immer wieder an, über 8 Wochen. So. Und es gibt eben Frauen, die, oder auch Männer, ich orientiere mich da vor allem durch an Frauenoutfits, die das ganz toll immer wieder fresh kombinieren können und mit einem kleinen Accessoire irgendwie, keine Ahnung, aufpimpen können. Und das finde ich toll. Also das gucke ich mir genauso an, wie diese Accounts, von denen ich dir erzählt habe, wo dann so eine Frau, die so ganz dünn und durchtrainiert ist, immer sagt, what I eat in a day.
Yeah.
Weißt du, es hat mit meinem Leben nicht so viel zu tun, weil ich habe das nicht. Ich lebe dann auch nicht so, aber ich finde das dann irgendwie toll, wenn andere das so können und bewundere das dann irgendwie. Gerade auch, weil es so anders ist zu mir. Und ich habe auch schon hier und da, muss ich ganz ehrlich sagen, mich dann auch wirklich, ich will nicht sagen beinfluenzen lassen, aber gedacht so, ah ja, so eine Marlene-Hose mit Sneakern, weiß ich noch, vor ein paar Jahren, das ist cool, wenn du das mit so einem Hoodie kombinierst. Und dann habe ich das schon mal so.
Das klingt so wild.
Ja, dann habe ich das irgendwie dann versucht, so mit den Sachen aus meinem Kleiderschrank irgendwie nachzubauen. Also wir reden jetzt nicht von jeden Tag, ne, aber dann irgendwie so zweimal im Jahr denke ich, ah, da hast du doch neulich was gesehen, das war eine coole Kombi, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Also insofern finde ich, ist es so ein bisschen Service, der einem, viele haben ja auch so Stylisten, ne? Ich weiß nicht, ob du mit Stylisten arbeitest für Fernsehauftritte. Und letztlich ist ja so ein Influencer dann auf Social Media auch sowas wie ein Stylist, der dir vielleicht hilft, die Dinge aus deinem Kleiderschrank so zusammenzustellen, dass es irgendwie wieder der Mode entspricht, ohne dass du vielleicht sofort was Neues kaufen musst.
Ich habe das auch oft gesehen, dass Leute das machen. Die sehen dann auf Accounts irgendwie eine coole Klamottenkombi und da sagen sich dann, ah, das versuche ich mal nachzubauen, genauso wie du es gesagt hast. Und suchen dann auch eine blaue Jeans und einen weißen Hoodie und dann noch Sneaker, in denen was Gelbes drin ist und dazu noch eine Tasche mit Plüsch und versuchen dann dieses Outfit so nachzustylen. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe mir auch schon mal vorgenommen, so einen Ordner auf dem Handy zu machen und
Nein!
dann Outfits, die ich sehe. Ich kenne auch eine Person, die das macht. Ich finde das ganz toll, wenn man das durchzieht und mir dann so Outfits abzuspeichern. Manche gucken ja auch bei Pinterest nach, das wäre mir dann wieder zu aufwendig. Aber auch wenn man selber mal ein Outfit anhatte, wo man denkt, ach, das ist eine coole Kombi, dass man davon ein Bild macht und das abspeichert. Ja, bei der Idee ist es geblieben bei diesem Vorhaben. Ich habe es nie gemacht, aber ich finde das eigentlich klug, weil ich stehe auch so oft vor meinem Kleiderschrank und es ist alles voll und ich weiß trotzdem nicht, was ich anziehen soll und was passt zueinander und so. Ja, es ist, ja.
Und ich glaube, viele, die uns zuhören, werden jetzt sagen, entweder, oh nee, ich habe keine Probleme, weil sie nämlich auf der glücklichen Seite derjenigen sind, die da inspirieren
können.
Oder andere, die sagen, stimmt, so ein bisschen Inspo könnte ich auch gebrauchen. Oder es sind auch vielleicht Leute dabei, die sich denken, meine Güte, Mädels, was habt ihr für Probleme? Es geht hier um Klamotten. Lass uns doch mal lieber über sowas wie Overthinking sprechen. Das ist ein Begriff von dir.
Das ist ein Begriff von mir und sofort, als ich ihn gelesen habe, dachte ich, ja, fühle ich mich ertappt. Habe ich aber ehrlich gesagt bei mehreren Begriffen gedacht, die wir heute hatten, dass ich dachte, ah ja, das kenne ich auch von mir. Und Overthinking ist definitiv sowas. Es ist aus dem Englischen, das wird dich jetzt wahrscheinlich nicht überraschen, und heißt zu viel oder zu lange über etwas nachdenken.
Also grübeln.
Ja, stimmt. Lass mich mal überlegen. Grübeln. Ich glaube, das Ding ist auch diese Gedankenschleife. Ich finde, Grübeln muss nicht immer was Negatives sein. Manchmal, wenn ich vielleicht eine Situation hatte und ich grübel darüber nochmal nach, grübeln, ich muss, stimmt, grübeln, merke ich gerade, das ist ein ganz komisches Wort, oder?
Ja,
das klingt irgendwie komisch.
Das ist wie Sesamstraße, das ist der kleine Grübler.
Ja, kennst du diesen, warte, es gibt so ein Kindertier, der Grüffelo. So
ja,
klingt
stimmt.
es ein bisschen. Ja. Die Geschichten vom Grüffelo. Und Grübeln klingt ein bisschen wie das, was der Grüffelo wahrscheinlich macht. Das Geräusch, was der Grüffelo macht, nennt sich Grübeln. Und ich finde, man kann aber manchmal auch über was grübeln, wo man sich wirklich sehr intensiv Gedanken macht. Und man verliert sich vielleicht ein bisschen darin. Aber vielleicht hört man damit auch wieder auf. Ich finde, Grübeln ist was, da kann, kommt man noch raus. Und bei Overthinking steckt ja schon im Begriff, das ist einfach viel zu lange, viel zu doll und so ein bisschen die Grenze verlieren. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal gelernt habe, oder ich weiß nicht, ob ich es gelernt habe oder irgendwo gelesen habe, alles, wozu davor steht, das heißt, dass da eine Grenze überschritten wurde. Zu lange, zu viel, zu groß, das ist... geht über so eine Grenze hinaus, ne? Und das ist bei Overthinking, also zu viel, zu lange über etwas nachdenken, definitiv der Fall. Und das kann für Betroffene eine richtige Belastung sein und ich kann das aus erster Hand bestätigen, weil das Schlimme ist, dass man beim Overthinken in so einen Strudel reingerät. Man ist da drin und kommt selber nicht mehr raus. Und ich glaube, dass manchmal die Hürde, da wieder rauszukommen, was hilft, zum Beispiel sich auf positive Dinge zu fokussieren. Da helfen übrigens Dankbarkeitsübungen. Oder auch zu gucken, habe ich da gerade realistische Gedanken oder sind es negative Gedanken, die mich in so ein Karussell reinbringen? Also kann ich das noch mit der Realität abgleichen oder drifte ich da gerade in was ab? Oder zu überlegen, was würde ich jetzt einem Freund oder einer Freundin raten, wenn die in meiner Situation wären. Ich finde, das sind alles Dinge, die man super gut umsetzen kann. Das Problem beim Overthinken ist nur, man kommt da nicht raus. Also man bräuchte eigentlich jemanden, der einen aktiv da raushilft. Das fühlt sich für mich dann wirklich manchmal an, als wenn man in so einen Schacht reingefallen wäre. Und eigentlich ist die Leiter da. Also die Hürden sind gar nicht so groß. Aber sich erstmal da rauszuholen oder zu sagen, ach Mensch, da ist ja eine Leiter, habe ich ganz vergessen. Jetzt liege ich hier auf dem Boden von Schacht und auf dem Boden vom Schacht und weine die ganze Zeit vor mich hin. Eigentlich würde ich ja ganz einfach rausfinden, das ist das Problem. Also so ein Impulsgeber, würde ich sagen, fehlt manchmal so ein bisschen, wenn man in so einer Overthinking-Spirale drin ist. Ja, genau, dass jemand sagt, komm, wir schaffen es da zusammen raus. Kennst du die Situation, dass man sich, nee, ich guck dich an und merke auch wieder, meine Freundin Judith sitzt mir gegenüber, wie kann ich dir überhaupt diese Frage stellen, ob du an, also jetzt komme ich hier schon wieder bescheuert vor, natürlich leidest du nicht an Overthinking.
Doch,
ne?
Ich glaube manchmal schon. Ja? Ja, aber ich versuche dann, also ich versuche mir ja immer sehr bewusst zu machen, was ich tue.
Einer so, der ersten Schritte daraus übrigens.
Ja?
Ja.
Also so, mich selbst zu reflektieren ist schon so ein Bestandteil meines Lebens. Und ich glaube, dass diese Eigenschaft mir hier an der Stelle so ein bisschen hilft.
Ja.
Weil ich habe das auch, dass ich dann merke, ich bin in so einer Gedankenspirale drin und ich komme da nicht raus. Aber ich sehe dann diese Leiter und dann sage ich mir irgendwann, so jetzt reicht's. Und dann gehe ich auf die erste Stufe. Und wenn du auf der ersten Stufe bist, dann kannst du auch die zweite ansteuern und die dritte und dann kannst du nach oben gehen. Und auch bei mir dauert es einmal unterschiedlich lange, bis dieser Impuls kommt, komm jetzt, ne, auf diese Stufe. Aber ich komme dann immer irgendwann raus, weil ich mich dann so ein bisschen selber zur Ordnung rufe. Irgendwie habe ich so eine Instanz in mir, weißt du, wir haben ja schon mal gesprochen über irgendwie Liebeskummer oder so. Ich habe da so einen Selbsterhaltungstrieb, der mir dann hilft und der dann sagt, komm jetzt, reiß dich zusammen, jetzt hier raus. So. Und ich weiß aber, dass das auch bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Und ich habe auch eine Freundin, die extrem dann offensichtlich, ich wusste nicht, wie das heißt, aber die darunter leidet, Overthinking, wo ich dann ganz oft denke, Mensch, jetzt, ne? Jetzt komm doch mal da raus aus diesem Loch. Jetzt ist doch mal gut. Ne? Jetzt hast du es von allen Seiten betrachtet und es wird doch jetzt nicht besser, größer, schöner oder es ist doch jetzt wirklich durchexerziert bis in alle Einzelteile. Und bei ihr, selbst mit meiner Hilfe, wir schaffen das dann nicht, dass sie den Fuß auf diese erste Stufe setzt. Und das ist für mich dann ganz schwierig, weil ich immer denke, mach doch einfach. Aber es ist eben nicht einfach.
Nee.
Genauso wie es für mich schwierig ist mit der Höhenangst, da sagt ja auch jemand, jetzt reiß dich doch mal zusammen, du bist doch hier auf der vierten Stufe einer Leiter, was soll denn da passieren?
Ja, ein guter Vergleich.
Ja, weiß ich, ist mein Defizit, kann ich nicht. Und dieses da sitzen und diese Stufe sehen, manche sehen die ja noch nicht mal den Ausweg, ne, aber haben dann vielleicht Hilfe und jemand sagt, guck mal, da vorne ist die Leiter nach oben. Dann einfach diesen Fuß da nicht hinsetzen zu können, dafür habe ich irgendwie Früher weniger, muss ich sagen. Früher habe ich immer nur gedacht, ja, mach doch. Wann dann, irgendwie früher bin ich immer mehr so von mir selber ausgegangen. Aber heute, so im Laufe des Lebens, merkst du halt und kennst du deine eigenen Schwächen und weißt, es ist eben manchmal nicht so einfach, wie es für andere wirkt.
Ja.
Und dann kannst du irgendwie, ja, das ist ja immer die Frage, ne? Ich frage mich auch bei meiner Freundin immer, was ist jetzt das Richtige? Setze ich mich jetzt zu ihr ins Loch und bleib da sitzen und mach das mit, dass sie einfach nicht alleine ist in diesem Loch? Oder bleibe ich oben und sage immer, hallo, Fuß, erste Stufe, rechts von dir, komm, mach. Also helfe ich ihr im Sinne von motivier sie und gebe ihr auch das Gefühl, jetzt reiß dich mal zusammen. Jetzt, ne, Fuß auf die erste Stufe, dann kommt das schon. Ich bin mir manchmal nicht sicher, was der richtige Weg ist.
Ich glaube, es ist ein Mittelding und mir ist total bewusst, dass es schwer ist, das zu treffen. Ich glaube, es ist ein Mittelding aus, ich setze mich zu dir, aber nicht dann das mitzufahren, dieses Karussell und dann zu sagen, ja stimmt, hast recht, das ist auch wirklich kompliziert. Und aber wenn wir so, ja und das auch nicht, das nicht. Ich glaube, dass man die Person auch nicht, dass man das nicht so überstülpen darf, so nach dem Motto, mein Gott, so schlimm ist es gar nicht, jetzt komm da doch mal raus. Aber auch nicht sich zu sehr mit in dieses Karussell reinsetzen. Ich glaube, so Empathie für die Person aufbringen, auch wenn man selber denkt, eigentlich wäre es doch so einfach, dann versuchen, ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass es für manche nicht so einfach ist. Mhm. Ich finde, es mit der Höhenangst ist ein total gutes Beispiel. Mhm. Da könnte man von außen betrachtet ja auch sagen, sag mal, das sind 5 Meter, die wirst du jetzt mal auf der Leiter ja wohl schaffen, da, oder nicht mal 5, 2.
75 Zentimeter.
Oder 75 Zentimeter, das wirst du doch wohl schaffen, die da hochzukrabbeln. Aber ist es für dich in dem Moment nicht. Und das macht ja auch Empathie aus, finde ich, für andere Menschen ein Mitgefühl aufzubringen, auch wenn man selber sich nicht in der Situation befindet, auch wenn man die Angst oder das Gefühl vielleicht nicht hat, trotzdem sich in die Person reinzuversetzen und ein Mitgefühl entwickeln, wie es für die Person gerade sein muss. Und ich glaube, der Mittelweg ist dann, sich vorzustellen und da mitzufühlen, wie es der Person gerade ergeht, die in diesem Overthinking-Karussell ist und dann ohne zu viel Druck oder so ohne zu viel, mein Gott, komm, es ist doch eigentlich ganz einfach, versuchen so Auswege aufzuzeigen oder Methoden, wie man damit umgehen kann. Und was mir oft hilft bei sowas, wenn man eben nicht eine Person hat, die ständig diese Impulse geben kann, ist, sich wie so einen Notfallzettel zu schreiben. Das heißt, dann ist die Schwelle noch niedriger. Dann muss man in Anführungsstrichen nur auf diesen Zettel gucken. Und auf diesem Zettel sammelt man Tipps, die einem helfen in der Situation. Ich habe da zum Beispiel mit meiner Therapeutin mal drüber gesprochen und die hat mir ganz viel geholfen und ganz viel gesagt, was man in so einer Situation machen kann, wo man alleine ist und sich immer wieder die Gedanken im Kreis drehen. Und das habe ich mir auf den Zettel geschrieben.
Was denn? Kannst du einen Tipp weitergeben?
Genau, also ich finde, wo man ganz oft wirklich Opfer von diesem Overthinking wird, ist nachts. Das hat sie mir auch erklärt, warum das so ist, weil nachts ist quasi fällt dieser Schutzwall. Tagsüber, wenn man so durchs Leben geht, dann kann man sich mit ganz vielen Sachen irgendwie noch so motivieren oder sagen, ach komm, jetzt hack das ab und jetzt gehe ich erstmal arbeiten oder treffe ich
ablenken,
mit einer Freundin.
Ja, letztlich
genau.
Auch, ne?
Oder auch man ist irgendwie positiver gestimmt oder motivierter, da jetzt nicht so in diesen Gedankenstrudel zu verfallen. Nachts funktioniert das nicht so gut, weil da ist alles runtergefahren. Um einen rum ist es ruhig, es ist dunkel, es ist still. Mhm. Das Gefühl, die Welt dreht sich gerade nicht mehr und man ist seinen Gedanken so ausgeliefert, weil man ja auch sich nicht gut ablenken kann, sondern man liegt da, ist ganz still, hat die Augen zu, möchte eigentlich schlafen und dann prasseln die Gedanken auf einen ein und dann, finde ich, hat dieses Overthinking ganz viel Raum. Und sie hat mir irgendwann mal ein paar Tipps gegeben, da komme ich gleich zu und dann habe ich ihr gesagt, naja, das Problem ist, ich liege dann oft da und gucke auf den Wecker und denke, ich muss in 3 Stunden wieder aufstehen, ich muss doch schlafen. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, okay, aber wenn sie dann ja eine Stunde da liegen und eine Stunde versuchen, wieder einzuschlafen, aber sie können es eh nicht, weil sich das Gedankenkarussell dreht, dann können sie auch gleich aufstehen. Und habe ich gedacht, stimmt. Weil sie hatte mir Tipps gegeben, die beinhalten, dass man aufsteht und Licht macht. Und wo ich ihr gesagt habe, aber das, da denke ich immer, nee, ich will jetzt nicht aufstehen und Licht anmachen, weil ich muss ja eigentlich schlafen. Aber sie hat natürlich recht, dass wenn ich jetzt eh eine Stunde wach liege und grübel, dann kann ich auch aufstehen und Licht anmachen. Und genau, die Tipps sind dann zum Beispiel, also aus der Situation rausgehen. Das heißt wirklich aufstehen, den Raum verlassen. Manchmal hilft zum, also das ist jetzt nicht so, dass es dann alle Probleme löst, aber schon mal irgendwie einen Tee machen. Mal kurz was trinken, sich ablenken, indem man was anderes macht. Das ist natürlich nicht der Schlüssel zu allem. Und dann gibt es so kleine Tools. Zum Beispiel sich ein, wie so auf diesem Papier hier wird es als Sorgenzeit bezeichnet, das finde ich ganz schön, dass man sich so ein Zeitlimit setzt von vielleicht 15, 20 Minuten, Und da sagt man sich, ich schreibe jetzt mal alles auf, was in meinem Kopf gerade ist. Alles, was mich belastet, alle Gedanken, die sich drehen. Und ich habe am Anfang gedacht, weiß jetzt nicht, was mir das bringen soll. Aber gut, ich brav wie ich bin, mache ich das natürlich. Und ich habe das gemacht und ich war völlig verblüfft, wie heilsam das schon ist. Weil in dem Moment, wo man es aufschreibt, es ist einmal irgendwie, kommt es aus dem Kopf raus. Mhm. Dann wissen wir wissenschaftlich, dass es ganz viel mit einem macht, weil es, glaube ich, beide Gehirnhälften arbeiten. Die, die für das Emotionale zuständig ist und die, die eher so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es die vernünftige ist, aber auf jeden Fall beide Gehirnhälften werden angesprochen. Wenn wir mit der Hand etwas aufschreiben und dadurch können wir es besser verinnerlichen oder halt auch besser loslassen. Und dann stelle ich mir beim Schreiben schon automatisch Fragen. Angenommen, ich merke, bei der letzten Aufnahme hat Judith am Ende irgendwie gar nicht richtig mit mir gesprochen. Ich hatte das Gefühl, sie ist sauer auf mich. Und das ist ein Gedanke, der immer wieder kreist. Und ich denke, ist sie sauer? Habe ich was falsch gemacht?
Das hast du aber nicht wirklich
gemacht. Nein!
Ne? Okay, ich wollte gerade sagen.
Nein! Hallo, wir haben Pferdemasken getragen und schon Alkohol getrunken. Nee, das habe ich nicht gedacht. Das war nur ein Beispiel. Und oder dann nehmen wir eins, was nichts mit uns zu tun hat, ist vielleicht realistischer, ist auch ausgedacht, aber vielleicht hatte ich das Gefühl, dass der Kassierer am Supermarkt wahnsinnig unfreundlich zu mir ist. Und den habe ich doch aber schon so oft gesehen, der hat mich immer nett gegrüßt. Und ich denke die ganze Zeit, verärgere ich eigentlich alle in meinem Leben, mag mich niemand mehr, sind irgendwie alle böse auf mich. Und das dreht sich die ganze Zeit in meinem Kopf. Und dann fange ich mal an, nehme ein weißes Blatt Papier und schreibe auf. Ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, dass der Kassierer so gemein zu mir war. So. Und dann endet es mit diesem Satz und dann, finde ich, kommt jetzt dieses Heilsame vom Schreiben irgendwie zum Tragen, weil ich habe dann den Satz so aufgeschrieben, also das ist jetzt eine fiktive Situation, aber ich schreibe dann diesen Satz so auf und dann denke ich, okay, ich muss ja noch ein bisschen mehr schreiben, also da muss jetzt noch ein bisschen mehr rauskommen. Und dann denke ich drüber nach, was will ich dazu noch sagen, und dann fällt mir auf, ja stimmt, die Situation habe ich nämlich öfter, und dann schreibe ich auf, ja, ich habe nämlich das Gefühl, dass mir das öfter passiert, dass ich Menschen verärgere. Und dann denke ich, aber wieso habe ich das eigentlich? Und dann denke ich, ja, weil manchmal sage ich irgendwie Sachen, dann gucken mich Menschen, also du kommst dann auf einmal auf Dinge, auf die du nicht kommst, wenn du dich im Kopf nur in diesem Gedankenkarussell kommst. Dieses Schreiben ist wirklich, finde ich, ein bisschen wie eine Therapie mit sich alleine. Und das könnte eins dieser Tools sein. Also einfach mal alles aufzuschreiben, 10, 15, 20 Minuten lang, was einem durch den Kopf geht. Mhm. Und auch wirklich, wenn man denkt, ja, jetzt weiß ich auch nicht weiter, sich mal dazu zu zwingen, weiter aufzuschreiben.
Ich stelle mir das gerade so vor wie so ein, also was, ich habe dir jetzt sehr genau zugehört, sehr intensiv. Ich stelle mir das gerade vor wie so ein Kettenkarussell, in dem man sitzt, dieses Gedankenkarussell.
Mhm.
Und dieses Aufschreiben
was ist
so.
Ach, so ein Kettenkarussell mit den Schaukeln?
Ja, du hängst an so, in so einem Sitz, der an so Ketten hängt.
Ah ja, genau.
Ne? Und dann wird man ja so rumgeschleudert irgendwie. Ne? Und ich stelle mir das gerade so vor, du bist in diesem Kettenkarussell und es geht so rum die ganze Zeit. Und dann steigst du aus, gehst an den Rand und schreibst das alles auf. Jetzt ist meine Frage, wenn du fertig bist, mit Aufschreiben. Setzt du dich dann wieder rein ins Kettenkarussell oder bleibst du da draußen stehen bei deinem Zettel?
Also bei der Metapher kann ich jetzt nicht, da ich kann es gerade nicht auf die Metapher übertragen, aber ich finde, das Tolle an dem Aufschreiben ist, dass man fast immer eine Erkenntnis hat. Und mit der kann man nämlich was machen. Es ist natürlich nicht so, dass man alles aufgeschrieben hat und dann ist man geheilt auf einmal und geht ins Bett und sagt, Mensch, das ist ja prima und ich schlafe 9 Stunden durch und höre meinen Wecker gar nicht mehr, weil ich so erholt bin plötzlich. Aber man hat ganz, ganz oft, finde ich, eine Erkenntnis. Man merkt nämlich dann beim Aufschreiben zum Beispiel, ach, es geht ja gar nicht um den Kassierer und dass der vielleicht muffelig oder nicht muffelig war. Ich habe das Gefühl, mich liebt keiner und alle und keiner mag mich. Das ist mein eigentliches Problem. Und dann kann man dafür eine Lösung finden.
Okay.
Und das ist nämlich das Wichtige dabei, dass man wieder in dieses Konstruktive kommt. Das Overthinken ist nämlich das Blöde. Das ist so ein negativer Strudel, das ist eigentlich selbstzerstörerisch. Und meistens liegt dem Ganzen aber ein handfestes Problem zugrunde. Und dieses Problem rauszufiltern, und dann kann der nächste Schritt die Lösungsfindung sein. Brauche ich vielleicht eine Therapie? Brauche ich ein klärendes Gespräch mit einer Freundin? Weil eigentlich hängt mir das seit 6 Monaten nach. Ich habe es nur verdrängt. Und eigentlich habe ich nämlich das Gefühl, meine Freundin mag mich nicht mehr. Und jetzt projiziere ich das auf alle anderen. Oder brauche ich eine Veränderung im Job? Oder will ich mich eigentlich aus einer Partnerschaft lösen? Brauche ich eigentlich eine Trennung? Ich finde, das hilft so sehr.
Ja, Reflexion hilft immer.
Ja,
genau. Sich Dinge bewusst zu machen.
Genau. Und ja. Overthinking ist halt überhaupt nicht konstruktiv und deswegen aus diesem Strudel rauskommen. Und ich finde zum Beispiel, dass dieses Aufschreiben ganz tolle Möglichkeit sein kann. Und dafür hilft halt, finde ich, wenn man keinen Impulsgeber hat, so ein Notfallzettel, wo so ein paar, nicht viele, jetzt nicht 20 Punkte, aber so 2, 3, 4 Sachen, was hilft mir, wenn ich in diesem Strudel bin? Sodass man sich nur diesen einen Schritt merken muss, wenn man im Overthinking drin ist. Guck auf den Zettel und dann schaut man auf den Zettel, schaut auf seine 2, 3 Tipps. Mhm. Die kann man dann befolgen und dann hat man so ein bisschen was, woran man sich festhalten kann. Weil, das ist das Blöde am Overthinking, ich finde, der Begriff klingt so ein bisschen fancy, als wäre es gerade ein neuer Trend. Es kann aber tatsächlich eins der ersten Symptome für eine Depression sein. Und das ist dann schon was, was man sich mal professionell mit jemandem angucken sollte.
Mhm. Ich bin da immer noch, ich habe gar keine Therapeutin, mit der ich über sowas sprechen kann. Ne? Deswegen habe ich dir jetzt sehr genau zugehört.
Du hast mich.
Ich habe dich, genau. Und ich bin immer noch bei diesem Bild, was sich bei mir so ergeben hat mit dem Kettenkarussell. Mhm. Ne? Du bist ausgestiegen, hast es jetzt aufgeschrieben. Und ich glaube, wenn man das jetzt weiterdenken würde, dann würde man einfach man würde das aufschreiben und man würde dann zum Beispiel zur Frittenbude gehen oder zur Mandelbude und sich was anderes holen, weißt du? Und dann würde man diesen Zettel aber mitnehmen und würde dann daran arbeiten und würde gucken, dass es irgendwie eine andere Richtung nimmt. Und das war auch das, was ich irgendwie, während du gesprochen hast, also ich hatte so ganz viele Gedanken, während du gesprochen hast. Erstmal zum Schlafen, ne? Darf ich das was zu sagen?
Gerne.
Wenn du so im Bett liegst und so grübelst,
ja.
Was mir dann immer, weil das erlöst ja so einen Stress aus dann. Du liegst da und du siehst, hast du beschrieben, die Zeit, die geht so. Und du denkst, ich habe nur noch 4 Stunden zu schlafen. Und das stresst einen dann ja so sehr, dass man dann erst recht nicht mehr einschlafen kann.
Mhm, genau.
Ne? Und da hat mir mein Vater wirklich mal einen Tipp gegeben für diese Situation. Der hat immer gesagt, Judith, ruhen ist fast so gut wie schlafen. Wenn du liegst im Bett und du bewegst dich nicht, und dein Körper, deine Muskulatur ist nicht in Anspannung, dein Gehirn muss keine Bewegung verarbeiten, deine Ohren müssen keine Geräusche verarbeiten. Ne? Also der Körper ist ja, außer dass du halt nicht schläfst, trotzdem in einer totalen Ruheposition. Mhm. Und er hat dann immer gesagt, es ist fast so gut wie schlafen, dann ruh einfach. Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht 3 Stunden da wach liegen, das ist ja schrecklich. Das ist einfach nur eine Kopfsache. Gib deinem Körper die Zeit auszuruhen. Dann bist du morgen auf jeden Fall entspannter, als wenn du jetzt aufstehst, rumrennst und irgendwas anderes machst. Mhm. So, weil dann fehlt dir ja der Schlaf auf jeden Fall. Vielleicht war das nur wieder eins seiner psychologischen Tricks, so wie mir beizubringen, damit ich keine Angst vor Bienen habe, wie man einen Luftröhrenschnitt an sich selber macht, als ich 7 Jahre alt war. Ja? Damit ich einfach nur keine Angst habe und keinen Stress habe in der Situation, aber es hat geholfen. Also diese Situation, ich habe beim Schichtdienst gearbeitet, bei der Tagesschau, und ich hatte das sehr oft, ne, dass ich dann irgendwie da lag und dachte, jetzt hast du nur noch, und waren zu unmöglichen Zeiten, du bist noch gar nicht müde, aber wenn du jetzt nicht schläfst, kannst du die nächsten 24 Stunden nicht schlafen und so. Und ich habe dann immer gedacht, okay, ruhen ist fast so gut wie schlafen und habe mich damit erstmal abgefunden. So, und jetzt das Gedankenkarussell, ne, wenn das kommt, das habe ich auch manchmal. Dann konzentriere ich meine Gedanken in dem Moment auf etwas anderes. Und es hört sich jetzt total blöd an, aber ich mache dann Schäfchen zählen. Ich stelle mir einen Zaun vor und da springen Schafe drüber. Und die zähle ich. Das ist einfach nur, du kannst ja auch was anderes dir vorstellen, aber es ist einfach nur, dass du deinen Gedanken fokussierst auf ein ganz einfaches, monotones Bild, um wegzukommen von diesem Gedankenkarussell. Ich glaube, dass das in dem Moment vielleicht sogar besser hilft, als aufzustehen und was aufzuschreiben, in dem Moment, wo du schlafen willst. Aber natürlich hast du absolut recht, dass wenn das ein grundsätzliches Problem ist, was du mit dir rumschleppst, eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit dir, mit deinem Leben, dann nützt es natürlich nichts, das immer nur zu verdrängen, indem man Schäfchen zählt, ja, sondern dann muss man das mal aufarbeiten und dann muss man sich das mal bewusst machen. Und da ist wieder das Stichwort einfach Selbstreflexion, sich überlegen, was will ich, wo ist mein eigentliches Problem, ne? ist es der, ich weiß nicht, was war das Beispiel,
der
Kassierer, oder ist es das Gefühl, ich werde nicht geliebt oder ich bin nicht liebenswert, ist ja noch schlimmer, ne? Woran ich arbeiten muss und wo ich mir dann vielleicht auch Hilfe holen muss. Also ich bin total sicher, dass das mit dem Aufschreiben richtig helfen kann, weil das Ordnung in deine Gedanken bringt und dir hilft zu reflektieren. Ich mache das auch sehr oft, dass ich auch mal was aufschreibe, um das ein bisschen zu sortieren, wenn ich es selbst nicht so hinkriege in den Schubladen in meinem Kopf. Aber so ganz kurzfristig, glaube ich, in dem Moment könnte es auch helfen, einfach sich zu entspannen im Sinne von, dann ruhe ich halt jetzt Und entzähle ich jetzt halt Schäfchen, damit ich wenigstens jetzt zu etwas Schlaf komme heute Nacht.
Da muss ich aber sagen, dafür sind meine Gedanken zu laut. Das schaffe ich nicht.
Das schaffst du nicht?
Nee. Da, spätestens wenn ich beim 5. Schaf angekommen bin, ist in meinem Kopf wieder die Situation, über die ich nachdenke. Da finde ich, muss man ganz schön, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber das ist ein bisschen wie, wenn man versucht zu meditieren und es belastet einen aber irgendwas. Das finde ich sehr schwer, weil meditieren ist ja grundsätzlich versuchen, an gar nichts zu denken. Mhm. Und als ich mal meditieren lernen wollte, vor 12 Jahren oder so, habe ich, das war so ein ganz tolles Bild, dass man die, die Gedanken, die dann so aufkommen, sehen soll, wie, als würde man, das versuche ich dann auch immer so, mir ins Gedächtnis zu rufen, als würde man im Gras liegen, in den Himmel gucken. Mhm. Und man guckt einfach nur in den Himmel und sieht die Wolken vorbeiziehen. Und wenn man versucht, an nichts zu denken und da kommt wieder ein Gedanke, dann soll man den sich vorstellen wie so eine dieser Wolken und mhm. der Gedanke kommt, ich muss morgen noch einkaufen. Der zieht dann und dann so, ich schicke die Wolke wieder weg, die zieht mhm. weiter, okay, das ist weg. Und dann versucht man weiter an nichts zu denken. Und dann kommt wieder, ich muss noch dran denken, ich muss morgen die Podcastaufnahme noch vorbereiten. Und dann wieder weg, weil man will ja an nichts denken. Das heißt, die Gedanken weiterziehen lassen. Und das, finde ich, erfordert ganz viel Konzentration mhm. irgendwie oder ganz viel, man muss da richtig dran arbeiten. Nichts denken klingt so einfach, aber ich finde, es ist eigentlich Arbeit. Und so finde ich, das ist auch beim Grübeln tatsächlich. Ich finde, es klingt einfach, sich zu sagen, mhm. dann zähle ich halt Schäfchen. Aber das ist ja auch keine sehr einnehmende Aufgabe. Das heißt, spätestens beim 5. Schäfchen sagt mein Kopf, ja, aber die Situation gestern mit dem
sechsten Schäfchen schon wieder eingeschlafen.
Wirklich? Also ich muss mir von dir, das ist mein Ziel für dieses Jahr, ich muss mir bei dir mehr abgucken. Kann ich nochmal rückwirkend zu den Jahresvorsätzen von der Folge mit J oder was wir da hatten sagen, ich mehr wie Judith sein?
Nee, ich glaube, das ist vielleicht, ja, vielleicht hätte das, ja, ich bin da vorsichtig geworden, weil ich glaube nicht, dass jedes Rezept bei jedem gleich hilft.
Nee, sieht man ja, weil ich glaube, bei mir würde das mit den Schafen, das würde überhaupt nicht funktionieren.
Man muss seinen eigenen Weg finden und ich finde es total schön, dass wir hier an diesem Punkt mal was gefunden haben, wo wir sehr unterschiedlich sind. Und ich möchte jetzt eigentlich mit dir nur noch eins machen. Ich möchte zu diesem Kassierer gehen und dem mal richtig meine Meinung
den
sagen.
Den gibt's ja nicht.
Soll und
ja
dafür nur sorgen. Ja, aber wenn es den geben würde, würde ich da jetzt hingehen und dem mal ein paar Takte sagen.
Ja, du würdest eine riesige Fleischwurst würdest du von der Theke nehmen und ihm die...
Nee, ich würde hingehen und sagen, ob er sich eigentlich bewusst ist, was er mit seiner unangenehmen Art bei dir auslöst und dass er jetzt bitte sofort aufhören soll, dir ein schlechtes Gefühl zu machen, weil du der zauberhafteste Mensch der Welt bist.
Gut, dass es nur ausgedacht war. Du musst mit niemandem schimpfen.
Ich habe schon eine leichte Aggression.
Ja, ich merke, aber es gibt gar keinen Kassierer, der was gemacht hat. Du Judith, ich werde heute Nacht das mit den Schäfchen auf jeden Fall mal ausprobieren, falls ich wieder in der Overthinking-Spirale reinkomme. Und falls nicht, dann werde ich es weiter aufschreiben. Oder ich stehe dann auf nachts um 3 und schreibe auf, Judith hat mir das mit den Schäfchen gesagt. Leider hat das gar nicht funktioniert, deswegen schreibe ich jetzt wieder. Ich habe sehr viel gelernt in dieser Folge und freue mich, dich nächsten Freitag wieder zu treffen für P wie
Podcast.
P wie Podcast.
Mensch, wir hätten dir auch bei der nächsten Folge das Zuschauerfeedback vorlesen können. Bei P wie Podcast. Podcast-Feedback.
Das kann man sich alles drehen, wie man will.
Wir machen das einfach so, dass wir vielleicht dann einfach in jeder Folge jetzt immer so ein ganz bisschen Feedback
ein bisschen Nachrichten vorlesen
oder?
Die wir bekommen.
Ja?
Ja.
Natürlich nur die uns gefallen.
Ganz ist genau. Ja klar,
weil wir wollen auf keinen Fall in eine Negativspirale kommen. So.
Bis nächsten Freitag.
Tschüss.
Tschüss. Das war Barbory und Rakas, ein Podcast von SWR 3. Exklusiv produziert für die ARD Audiothek. Hosts Ariana Barbory und Judith Rakas.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed.
Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns unter barbory-und-rakas@swr3.de oder wenn ihr Feedback oder ein Thema habt, das ihr hier gerne hören würdet.
Redaktion und Produktion mit Vergnügen, Lisa Golinski und Maxi Stumm und SWR 3, Anna-Maria Hergt, Sandra Herbsthofer und Jo Bischofberger.
Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Hi, wir sind Nick und Leon und wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann hört auch mal bei uns rein, bei den Bromance Daddies.
Wir sind beste Freunde, die zufällig gleichzeitig Väter geworden sind. Nick hat eine 2-jährige Tochter und einen 5-jährigen Sohn und ich habe 2-jährige Zwillingsboys.
In unserem Podcast sprechen wir über unser Daddy-Dasein, wozu natürlich auch Fails gehören. Leon hat seinem Sohn zum Beispiel schon mal die Kita-Tür gegen den Kopf geknallt oder ich habe meinen Sohn mal aus Versehen in hohem Bogen im Schwimmkurs durchs Becken geworfen, obwohl die Aufgabe eigentlich nur war, die Kinder hochzuhalten. Naja.
Neben unseren Fails sprechen wir jede Woche über ein Thema, zu dem es dann auch immer relevante Fakten gibt. Von Urlaub mit Kindern bis zu Was machen Kinder mit Freundschaften ist alles dabei.
Hört gerne mal bei uns rein, bei den Bromance Daddies. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.